Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de. Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach mögen, gell? Vor uns sehen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, die Big Show 770, Sportradio 360. Was haben wir heute vor? Drei große Teile haben wir vor. Völlig ermattet natürlich. Vom Wimbledon-Turnier und ein bisschen auch von der WM, aber mit größter Freude. Und das ist immer die allergrößte Freude, so oft war es noch nicht, aber jedes Mal, wenn sie dabei war, Amelie Stiefvater vom ZDF, Kanal Plus, jetzt nicht, jetzt nur ZDF und da geht's mal los. Amelie ist noch in Dallas und hat sich vors Mikrofon gerobbt, obwohl sie doch merklich nicht gesund ist. Dann geht's weiter mit einem langen Fußballteil, Thomas Wagner und Martin Konrad, und das beschließt auch unseren ersten ganz großen Teil. Ich möchte sagen, fast brandaktuell, Christoph Leuchtenberg, Tour de France eröffnet großen Teil Nummer 2, wo es ja in vielen Teams rund geht, nur nicht bei UAE. Danach Motorsport, Stefan de Vos-Heinrich und Eddie Mielke mit dem generellen Motorsport und die Formel 1, dann hinten drauf noch mit Stefan Ehlen und dann noch das Bonussegment quasi mit Johannes Knut zu den olympischen komischen Entscheidungen. Dritter großer Teil geht los mit our very own Jan Lüdecke und Simon Jung. Natürlich ist das Thema Rugby, Anton Segner. Danach die NBA mit Sepp Dumitru. Danach the Remains of the Week und hinten raus noch Tennis mit Klaus Bellstedt. Also, let's do it! Wir starten die Big Show 770. Ich weiß gar nicht, starten wir sie noch in Dallas, aber ich weiß, wir starten sie, wie vor zwei Wochen versprochen, mit Amelie Stiefvater vom ZDF. Guten Morgen.
Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir haben es geschafft. Noch ein Spiel, dann ist alles vorbei.
Wir müssen jetzt zuerst die wichtigen Fragen klären, Amelie. Ich zeige dir was in die Kamera. Wenn ich neuerdings nach Österreich komme, wo ich jetzt gerade bin, dann kann ich im Kühlregal nicht an diesem Teil vorbeigehen. Kennst du das? Es ist Schärdinger Vanille Dessertcreme. Es ist pures Gift, aber es ist großartiges pures Gift. Das ist wirklich absolut ein Guilty Pleasure von mir. Was hast du in den USA entdeckt in diesen 5 Wochen, wo du sagst, das muss man zwingen, oder nein, wo du sagst, das darf man nicht nach Europa bringen, weil das ist dann zu guilty?
Oh je, jetzt fangen wir so an. Essen. Um ehrlich zu sein, nichts. Ich kann diesen Plastikmüll nicht mehr sehen, ich kann dieses falsche Ei nicht mehr sehen, ich kann diesen Speck nicht mehr sehen. Wobei der Speck, doch, es ist, glaube ich, der Frühstücksspeck, der ist schon großartig, wenn er noch so schön knackig ist und fettig und du spürst dieses Fett auf deiner Zunge zergehen. Es ist herrlich, aber jedes Mal ekel ich mich vor mir selber, weil ich diesen Speck schon wieder esse und denke mir, nein, ich will nach Hause, ich will mir einfach nur ein weiches Ei machen. Also es reicht jetzt. Ich habe, glaube ich, 100 Burger gegessen. Ja, die Burger sind schon auch gut und die Pommes sind auch sehr gut.
Also es lässt sich leben dort. Wenn du nach Hause kommst, zweite Frage, wie viele dieser Figuren werden auf dich dort warten? Ich war sehr, sehr fleißig. Das sind die österreichischen Nationalspieler als Playmobil-Figuren. Ich habe Alexander Schlager, das ist David Alaba. Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung hat alle, bis auf David Alaba. Und er sagt, er ist tauschbereit. Er hat mir noch kein konkretes Angebot gemacht. Ich habe Gregoritsch, ich habe Baumi und Posch. Okay, Posch fällt ein bisschen ab. Aber hast du auch gesammelt?
Ich habe absolut nichts gesammelt, nicht mal mehr ein Panini-Heft. Ich bin aber ganz froh, weil ich glaube, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und dann auch die Panini-Stickers mitsammelst, mit dir schleppst, dann wäre mein Koffer irgendwann komplett geplatzt. Also nein, ich bin kein Sammler. Sorry,
Okay.
wir können nicht tauschen.
Naja, das ist völlig okay. Holger wird mir ein Angebot machen, das ich nicht ablehnen kann.
Doch, ich kann mit dir tauschen, und zwar Pins. Was auf dieser WM passiert ist, das kann ich tatsächlich nur von den Olympischen Spielen, aber an jenem Spielort gab es einen Pin. Dann in Dallas war eine Rakete, in Houston war eine Rakete drauf, in Dallas ein Cowboy-Stiefel. Und jetzt bin ich gespannt beim Finale, was in New York auf diesem Pin sein wird. Das schenke ich dir ein.
Ich freue mich sehr. Das erste Pin, den ich bekommen habe, war Junioren nordische WM in Murau, das du natürlich auch kennst, in der Steiermark. Das waren wirklich Junioren und da waren amerikanische Fans dort und wir hatten von unserem, vom sehr, sehr traurigen Artus Voitsberg, wir hatten so Nadeln und dann habe ich einen Ami getroffen und der hat getauscht und das fand ich großartig. Das waren die Pins. Herrlich. So, das war unsere WM-Coverage. Vielen Dank, Amelie. Nein, wir wollen schon vielleicht ein kleines bisschen, wir wollen ein großes bisschen drüber sprechen, was sich da am Dienstagabend in Dallas ereignet hat. Es sind immer zwei Dinge, ob man sowas im Fernsehen sieht oder ob man das live erlebt hat. Ab welchem Moment im Spiel oder hat es Indikatoren für dich gegeben schon früh, wo du gedacht hast, hoppla, das ist jetzt ein ganz anderes Spanien, das ist ein ganz anderes Frankreich?
Ja, das Spiel ist losgegangen und ich glaube, nach 10 Minuten, einer Viertelstunde, habe ich gewusst, es wird hier nichts heute für Frankreich. Mein Herz ist dann doch ein bisschen mehr für Frankreich, hat es geschlagen. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Sturm, fantastische Trio, beziehungsweise die ganze Offensive mir anzuschauen. Ja. Ja. Mbappé, Désiré Doué, Dembélé, wie sie alle heißen. Und war dann echt überrascht. Ein Kollege von mir hat gesagt, und das hat es auf den Punkt gebracht, die Spanier haben wie die Schlange K. Mowgli verschlungen. Und genau so war es. Das war dieser Traum vom dritten WM-Titel, ist von den Spaniern zerquetscht worden. Die haben keine einzige Minute gehabt, wo sie ins Spiel gefunden haben. Die wurden ausgespielt. Also dieses schöne Fußballspielen, was die Franzosen machen, darauf habe ich mich gefreut, hat dort einfach nicht funktioniert, weil die nicht imstande waren, giftig zurückzubeißen, sondern die haben sich ausspielen lassen. Das war unglaublich anzuschauen. Ich war ziemlich wütend. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von diesem Halbfinale. Und dass es dann so eindeutig für Spanien ausgeht, hat mich schon enttäuscht. Ich bin auch 5 Minuten vor Abpfiff bereits runtergegangen, weil ich dachte, so, heute werde ich mich nicht mit den ganzen Medienleuten in den Fahrstuhl quetschen. Es reicht. Wir haben alles gesehen.
Dein Kollege Chris Kramer, ich glaube, das hast du noch mitgehört. Ich weiß nicht, wie viel du hörst von dieser Pre-Game-Show, die da gemacht wird. Und Chris Kramer hat gesagt, schon vor dem Spiel, dass es was ganz anderes sein wird, für die Franzosen den Ball zu bekommen, wenn sie davor minutenlang dem Ball nachgelaufen sind und dass sie eben dann jetzt dann mit viel höherem Puls spielen müssen. Und ich glaube, wie du sagst, ausgepresst, von der Schlange zusammengepresst. Chris Kramer hat recht gehabt, fand ich.
Ja, die haben es überhaupt nicht geschafft, irgendwelche Mittel gegen so hoch anlaufende Gegner zu finden. Ich war aber überrascht, wie die sich haben auscoachen lassen. Also Didier Deschamps, von dem halte ich echt viel. Ich bin ein großartiger Trainer. Und dass sie so gar keine Lösung gefunden haben, war überraschend. Und ich habe 1-2 Schalten vorher machen müssen zum Spiel und hätte mir ein ausgeglicheneres Spiel erwartet. Dass die so gar keine Lösungen finden und dann so aufgeben und immer wieder die gleichen Fehler machen und irgendwie ja lange Bälle spielen. Es hat alles nicht funktioniert. Also Chris Kramer war, glaube ich, sogar der Einzige bei uns, der auf einen Spanien-Sieg getippt hat, oder?
Ja, ja, Christian Streich hatte, glaube ich, 1-0 Frankreich und Per Mertesacker hatte 3-1 Frankreich nach Verlängerung, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, Didier Deschamps hat im Interview danach gesagt, er hat absolut keine Ahnung, wieso es nicht geklappt hat, dass sie nicht ins Spiel kamen. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, weil Spanien hat eines der besten Spiele abgelegt. Die waren fantastisch, das war Lehrbuchfußball. Aber man hat es vorher schon gesehen, also vor allem gegen Österreich, wie sie funktionieren, ne? Wie sie den Ball einfach tiki-taka-mäßig sich zuspielen und die Lücken dadurch aufmachen. Und dass sie da keine Lösung gefunden haben, hat mich wirklich erstaunt. Ich bin immer noch sprachlos.
Ich dachte auch, dass, weil Spanien sich ja nicht hinten reinstellt. Die kontrollieren den Ball. Aber ich hätte auch vor dem Spiel gedacht, dass die Franzosen mehr Räume bekommen und dass sie die dann auch besser nutzen. Und im Endeffekt haben sie, glaube ich, hat Unai Simon einen Ball überhaupt gehalten. Ich glaube, nach der 82. Minute erst, dass wirklich mal eine Chance war. Ich war absolut überrascht.
Und dass Frankreich überhaupt nie ins Tempo gekommen ist, ne? Dass man in Olise, der ist total untergegangen. Ich habe von dem gar nichts gesehen. Oder Dembélé, genau die, auf die ich mich so gefreut habe. Man hat gesehen, okay, jetzt kommt er in den Zweikampf, jetzt kann er zeigen. Und dann waren aber drei Spanier da und es war schon wieder vorbei. Also,
Luis de la Fuente, der spanische Coach, hat dann nachher gesagt, wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, aber wir sind die beste Mannschaft der Welt. Kannst du ihm das als Selbstbewusstsein durchgehen lassen oder ist das schon arrogant?
Ich finde ihn absolut nicht arrogant, sondern ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist ja dieses Kollektiv, was die Spanier haben. Das haben wir jetzt in jedem Spiel, und ich habe echt viele Spanien-Spiele begleiten dürfen, lustigerweise. Und da war immer dieses, sie kommen gemeinsam auf den Platz und da sticht keiner raus, sondern es ist wirklich ein Kollektiv. Die kennen sich von klein auf, der hatte die alle schon in der Akademie und das ist eine Familie, die miteinander gewachsen ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Arroganz ist, sondern der ist davon überzeugt, dass sie hier genau mit diesem Teamgedanke überzeugen können. Was ich davor gedacht habe, das Problem sein wird, weil Frankreich eben diese individuelle Klasse hat, die das überstrahlen wird, was Spanien fehlt. Ne? Denn Lamine Yamal ist noch nicht so wirklich ins Turnier gekommen. Brauchte auch keinen Sahnetag, weil andere wieder funktioniert haben. Deswegen, nee, keine Arroganz, sondern wirklich kollektiv das hier besticht.
Ich hab einen schweren, als Fernsehzuschauer hat man einen schweren Grip irgendwie, wie das dann im Stadion ist. Ja, man hat die Spanier, finde ich, ein bisschen lauter gehört, aber ganz generell ist das mit, du bist ja auch für Canal Plus in der Champions League unterwegs. Ja, ist das tatsächlich, sind das lauter Europäer, die dort sind und wir haben europäische Fußballstimmung? Oder ist es doch ein kleines bisschen anders?
Es ist komplett anders. Also sind für mich zwei Themen. Ich finde, die Stadien hier in Amerika, da gibt es ein paar Kollegen, die sagen, die haben keine Seele und mir fehlen unsere schönen kleinen Charme-Stadien. Ich fand die sehr beeindruckend. Ich fand es total toll, ne? Dieses überdimensionale, hier wird Football gespielt, riesen Leinwände. Also ich musste manchmal auf diese Leinwand starren und nicht aufs Feld, weil die einfach riesig war in your face, dass du da das verfolgen konntest. Also das Stadion, finde ich toll. Alle sind anders, alle haben unterschiedlichen Charme. Die Fans sind sehr amerikanisch, sehr amerikanisch. Also ich hab wenig Spanier getroffen gestern und wenig Franzosen, sondern es waren Amis, die jetzt gerade einfach Tickets sich leisten haben können, weil ich glaube, die billigsten Tickets haben $800 gekostet zum Halbfinale. Und das hast du gemerkt. Entschuldige, ich bin ein bisschen erkältet durch die Klimaanlagen hier.
Ja.
Und das merkst du im Stadion. Du spürst, dass da die ganze Zeit eine Lautstärke herrscht und sobald auf dieser Leinwand irgendein Promi eingeblendet wird, wird's laut. Und dann rüttelst du dich kurz und du denkst, was denn jetzt im Spiel passiert? Ich verstehe es gerade gar nicht. Wieso wird hier geschrien? Und es gilt nur diesen VIPs, die da oben eingeblendet werden. Also da spürt man schon einen Unterschied. Also Champions League Abend oder Bundesliga ist ein komplett anderes Gefilde. Es macht mehr Spaß, was die Fans angeht. Die Plätze sind auch leer teilweise, obwohl die Stadien voll sind, weil die dann sich im Umlauf befinden und ein Bier trinken oder einen Burger essen. Also,
gut. Wer Baseball-Fan ist, weiß, okay, da geht man halt raus, versäumt man einen Home Run, warum auch nicht, da ist ja eh ein TV-Bildschirm direkt dort an der Theke, wo man sich einen Burger abholt, soll nichts Schlimmeres passieren. Es ist natürlich für Vereinsfans dann auch einfacher, weil mir viele jetzt auch in Europa, also gut, wenn du in Österreich im Stadion bist, dann wird halt immer wieder Österreich gesungen, aber da haben natürlich Vereinsfans auch ihre eigenen Hymnen. Du weißt, ich bin Fan des glor- und ruhmreichen SK Buntekammer Sturm Graz. Da gibt es halt 5, 6 Dinge, die diese Ultras immer singen und dann ist auch ein, das finde ich ist einfacher für Vereinsfans. Also da möchte ich jetzt nicht
irgendjemand... Wenn du dir die Engländer anschaust, die Engländer sind fantastisch. Also was die abliefern, deswegen hoffe ich auch auf Finale England, Spanien, weil dass dann Hey Jude gesungen wird, Wonderwall, alle singen gemeinsam mit, das können die Engländer schon. Da habe ich immer Gänsehaut.
Ja gut, ich meine, Amelie, Entschuldigung, erinnern wir uns bitte beide, wobei warst du da schon geboren, Olympia 2012. Olympia 2012, Einfach die Eröffnungsfeier. Die Engländer haben, und die Schlussfeier, die Engländer haben einfach die Musik, die wir, mit der wir groß geworden sind. Also ich ein bisschen oder deutlich früher als du, aber ja, und das ist ein wunderbarer Fundus, aus dem die schöpfen können. Ja. Wir nehmen ja am Mittwoch ungefähr im Moment 47 Minuten vor Anpfiff auf. Und ich habe meinem Sohn gestern schon gesagt, er ist großer Argentinien, großer Messi-Fan. Er hat gesagt, tut mir leid, aber ich muss mit England mithalten. Also es wär mir wirklich eine Freude.
Ich finde es auch fantastisch. Ich meine, die warten seit 1966 auf den nächsten Titel. Du merkst es an den Fans. Und Engländer habe ich tatsächlich ein paar getroffen, auch jetzt hier im Hotel, gerade im Fahrstuhl, die dafür glühen. Ne? Also die englischen Fans, denen kann man nichts vormachen. Sind auch toller als die deutschen Fans. Ich meine, wenn man sich die deutschen Fans anschaut, da gibt es auch immer nur 2, 3 Gesänge. Ne? Das ist jetzt nicht böse, aber da gibt es schon ein paar Länder, auch die südamerikanischen Länder, die Fans waren großartig. Ich habe Kolumbien gemacht, da merkst du schon das Feuer.
Ja.
Und da wird getanzt und gesungen. Also ja, die Fans waren, es gab tolle Fanmomente, aber im Stadion kam diese Stimmung nicht so rüber.
Okay. Hast du den Eindruck, dass es eine Familienveranstaltung ist? Ich meine, was man im Fernsehen sieht, sind ja nur Ausschnitte. Ja? Und dann sieht man halt eine Tribüne, wo 30% Frauen und 70% Männer sind, vielleicht auch mal 50-50. Und in Wahrheit, ist das die Wahrheit? Können, ich meine, wenn du sagst $800, wenn du mit der Familie hingehst und $3.200 hinlegst, noch nichts gegessen hast und nicht geparkt hast, das ist ein teures Spektakel.
Ich glaube schon, dass da die Upper Class unterwegs ist, aber die Upper Class bringt dann auch ihre Kinder mit. Also Kinder habe ich viel gesehen, viele Familien, aber die waren alle sehr wohl betucht. Also es war jetzt keine WM fürs Volk, das kann man schon so festhalten.
Du hast, als du nach Dallas zurückgekommen bist, wieder was gepostet bei Insta, einfach nur die Skyline von Dallas. Aber wie viel von den Städten sieht man denn da wirklich? Weil das Stadion ist ja, glaube ich, auch in Arlington. Und das Stadion, wo das Finale dann ist, wo du auch sein wirst, das ist in New Jersey. Also irgendwie in der Stadt selbst. Hast du ein Stadion gehabt, das wirklich so wie das Stadion von Atletico Madrid? Ja, Blödsinn, das stimmt ja gar nicht. Das Stadion in Valencia, vom FC Valencia, das ist das Mestalla, das ist mitten in der Stadt drinnen. Gibt es sowas auch in den USA?
Bernabeu, ja, in Vancouver war das, in Kanada tatsächlich. Okay. Da war ein Stadion mitten in der Stadt. Aber sonst in Amerika ist es immer außerhalb, mit ganz vielen Parkplätzen drumherum und du fährst hin. Deswegen bekommst du von den Städten nicht viel mit. Ich hatte das Glück, dass ich ja Filme auch produziert habe. Das heißt, ich bin dann in die Städte reingegangen und habe versucht, Geschichten zu finden. Muss jetzt aber auch kurz Salz in die Wunde streuen, weil ich hier immer noch in Dallas sitze. So 1, 2 Städte haben mir nicht viel gegeben. Dallas und Houston, da müsste ich jetzt nicht nochmal hin. Die sind so gesichtlos. Das sind alles Skyline und es ist viel zu warm. Deswegen sind keine Menschen auf der Straße und du hast wirklich einen Totentanz auf der Straße. Alle sind in klimatisierten Räumen oder in ihren Fahrzeugen und du spürst keinen Charakter der Stadt. Das hast du an der Westküste viel mehr gehabt, ne? Mit Los Angeles, mit diesem 1960s, ein bisschen Flower Power, San Francisco, da hast du ein bisschen Geschichte, aber jetzt Houston und Dallas müsste ich nicht nochmal hin.
Das wäre gerade meine Frage gewesen, wo du nochmal hin müsstest, aber San Francisco war ich schon sehr lange nicht mehr, Los Angeles, ja, es ist immer eine Reise wert, wie ich finde. Wie ist es für dich zu arbeiten dort, jetzt im Vergleich zur Champions League zum Beispiel, ja, bekommst du die Interviewpartner, die du möchtest? Das Ganze ist ja viel größer. Muss sich das ZDF klarerweise hinten anstellen, wenn Spanien gegen Frankreich spielt?
Auf jeden Fall. Die WM hat ziemlich gut begonnen. Wir hatten schöne Spiele wie Österreich oder die Schweiz. Natürlich Partnerländer, die aus dem Dachraum kommen, die auch wissen, okay, das ZDF hat eine große Reichweite und da sind die Spieler sehr schnell gekommen. Also in Österreich hatte ich ja 4 Minuten später meine erste Stimme oder die Schweizer auch, der Kobel war, ich glaube, 3 Minuten nach Abpfiff bei mir. Das war fantastisch. Und dann hat es immer mehr abgenommen. Wir haben eine Flash-Position, dafür zahlt man dann schon mehr, als dass man in die Mixzone geht. Und da steht man aber und kämpft dann mit sehr vielen Journalisten um die Interviews, die da kommen. Also du teilst dir die Position. Ich war da mit 4 italienischen Reportern. Ich wusste gar nicht, dass sie von dieser WM berichten, aber die standen auch dort. Und wir haben jeden, der kam, haben uns so rumgekloppt, dass wir ein Statement davon bekommen. Also nee, du bist ganz weit hinten. Ich habe jetzt auch ein bisschen diese Hoffnung, dass wir bei dem WM-Finale ein Interview kriegen. Die habe ich aufgegeben. Also ja, spanische Journalisten sind da. Ich war überrascht, da war gestern eine Schlange. Wir haben eine Stunde gebraucht, um ins Stadion zu kommen, weil so viele Journalisten vor Ort waren, die natürlich durch die Security-Checks mussten. Das hatten wir vorher nicht. Also das ist schon sehr voll. Ja.
Ja, also meine Erfahrung letztes Jahr US Open Finale, wo ich auch vor Ort war in New York City, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Und in diesem Arthur Ashe Stadium gibt es wirklich viele Presseplätze. Aber dann haben plötzlich alle Kameraleute auch, die aus Spanien dort waren und die Italiener, und dann hieß es, naja, local media first. Okay, dann haben die Italiener und Spanier sind zuerst bedient worden. Und zwar Leute, die jetzt nicht geschrieben haben drüber, sondern die einfach das Match sehen wollten. Und genauso stelle ich es mir dann bei der WM auch vor, dass man jetzt, wer auch immer am Sonntag gegen Spanien spielen wird, dass es dann schwierig sein wird. Du hast ja deine Position als Reporterin, aber für normale Journalisten stelle ich es mir vor, und Anführungszeichen, normale Journalisten stelle ich es mir schwierig vor, reinzukommen.
Das glaube ich auch. Ich erwarte mir da gar nichts. Also man hat ein bisschen die Hoffnung, dass es England wird und Thomas Tuchel dann doch das ZDF-Mikro erkennt und als deutscher Trainer. Aber ich gehe davon nicht aus. Die Spanier sind sehr, sehr freundlich gewesen. Ich habe, wie gesagt, jetzt 4 Spiele von den Spaniern begleiten dürfen. Und die sind sehr freundlich, schicken mir aber dann irgendjemand, der irgendwo nicht gespielt hat und Reserve, keiner weiß, wer das ist. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil du dann nicht im Spiel bist. Wobei ich jetzt beim Spiel Spanien-Belgien Dani Olmo bekommen habe, eine halbe Stunde später, war dann nicht mehr auf dem Sender natürlich. Aber immerhin hast du noch jemanden bekommen. Aber ja, nee, Finale können wir abhaken. Ich glaube, da kann ich danach mir ein Bier aufmachen und auf diese WM anstoßen.
Würdest du eher Dani Olmo auf Deutsch ansprechen oder Michaela Schifrin?
Michaela Schifrin natürlich. Die übrigens auch in New York ist. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich bin ein Ultra, was Michaela Schifrin angeht. Aber sprichst du mit ihr manchmal auch, weil sie muss ja Deutsch verstehen, sie wohnt ja in Innsbruck im Grunde genommen.
Sie versteht es auch, man kann ein, zwei Wörter sagen, aber jetzt Konversation betreiben nicht. Aber wenn du jetzt neben ihr fluchen würdest, würde sie schon verstehen, was du gerade...
Die gute Frau. Jetzt stellen wir sich mal vor, wenn Norwegen ins Finale gekommen wäre und wenn der Sportskamerad Kilde dann auch nach New York gekommen
aber
wäre.
Aber die haben schon auch Herzen bewegt, ne? Also Norwegen war fantastisch.
Naja, da muss man sagen, die Engländer, und da Thomas Tuchel natürlich völlig recht, die haben Glück gehabt gegen Norwegen. Ja. Also ich kann nicht beurteilen, ob der Ball dieses Kabel berührt hat oder nicht. Ja, ich finde es halt komisch, dass danach gesagt wird, der Kabel berührt. Aber in der Spielszene selbst, da habe ich niemanden gesehen, der abgebrochen hätte von den Norwegern. Aber ja, Amelie, trink was, raus mit dir aus Dallas. Wie ist da die weitere Planung jetzt? Fliegst du direkt nach New York oder und hast dort dann in Manhattan einen halben Tag für dich allein? Wie geht's weiter?
Morgen geht's nach New York. Da freue ich mich sehr drauf. Das Finale, es reicht jetzt auch. Wir haben noch ganz viele Schalten ins Mittagsmagazin Hallo Deutschland, was auch immer es für Sendungen im ZDF gibt. Jeder will natürlich Fazit ziehen zu dieser WM. Das heißt, es werden doch busy Tage vor Ort. Ich hoffe aber, ich habe es gerade schon angeteast, Michaela Schifrin ist in New York vor Ort, macht da auch irgendwas Sportliches, WM mit ihren Sponsoren zusammen. Es gibt da ein New York-Haus. Und die habe ich jetzt mal angetextet, ob man auf einen Kaffee gehen könnte. Das wäre nämlich dann so ein kleiner Wohlfühlmoment, auf den ich mich sehr freuen würde, weil ich fliege am Montag zurück nach Österreich. Ich freue mich. Habe aber Montag früh natürlich noch 2, 3 Schalten, um das Fazit zu ziehen. Und dann springe ich Kamera auf den Boden, Mikrofon drop, ab in den Flieger und ciao. Das reicht.
So, pass auf, jetzt muss ich dich, aber ich quäle dich gerne länger als nötig. Meine prominenteste Nummer im Handy ist die von Michaela Schifrin. Ich habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch aktuell ist, aber Kilian Albrecht, ich hatte Michaela Schifrin 2016 mal am Telefon für ein Interview. Sie wird sich natürlich nicht daran erinnern, weil sie seitdem 10.000 Interviews gegeben hat. Wir haben sie angerufen. Hast du in deinem Handy eine noch bessere, und du musst ja natürlich die Nummer nicht, aber hast du in deinem Handy eine noch bessere Nummer als Michaela Schifrin oder ist Michaela Schifrin die Nummer 1 bei dir?
Boah, das ist schwierig. Michaela Schifrin steht schon ziemlich oben. Ich finde Axel und Zwindel auch nicht schlecht als Nummer.
Oh, ja.
Ja, ja. Axel ist immer toll. Marcel Hirscher ist auch nicht schlecht.
Oh, hätte ich. Die mit den beiden würde ich gerne mal plaudern. Oh, ja, natürlich mit dir auch, aber mit den beiden. Oh, das wäre natürlich stark.
Und Fußballer, lass mich überlegen. Also meine Lieblingsnummer ist die von Gregoritsch natürlich.
Und Gregor schreibt auch zurück, wenn du ihm schreibst. Natürlich.
Gregor schreibt zurück, sogar während der WM, da war ich echt überrascht, dachte mir, okay, jetzt hast du mein Herz für immer gewonnen. Ich habe einen Vorbericht machen müssen, ich glaube, es war das Jordanien-Spiel, ich weiß es nicht mehr genau, und brauchte Material, weil ich einen schönen Saga von ihm hatte, weil er gesagt hat, dass wir vorab Palatschinken essen und Süßigkeiten und man muss nicht immer nur Nudeln essen, kennst du ja alles, das ist durch die Presse gegangen. Und ich konnte es aber nicht bebildern, habe gesagt, Gregor, bitte, mach mir ein Foto von einem Essen vor dem Spiel. Und er hat mir tatsächlich Bilder geschickt, einen Tag vor dem Spiel. Und da war ich, dachte ich mir, okay, du bist jetzt mein Hero.
Also das wäre unter Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund nicht passiert, ja? Der so strenge Essensregeln gehabt hat. I let you go on this one. Und das ist jetzt die Frage für den sehr, sehr lieben Kollegen Lukas Zara vom Standard, den du ja auch kennst. Lukas und ich lauschen ja immer den Kommentatoren im ORF und bei Eurosport. Und über Jahre hieß es immer, keine Abfahrt ist entschieden, bevor nicht Daniel Dankemeyer im Ziel ist. Ja, da hieß es immer, ah, wir müssen auf den Dankemeyer warten. Nummer 28, Dankemeyer, da müssen wir jetzt warten.
Gibt es jetzt auch nicht mehr.
Ja, so, und Daniel Dankemeyer musste aufhören, auch ich glaube verletzungsbedingt. Und jetzt schickt mir der Lukas eine Meldung, dass seine Skiausrüster, Atomic ist es, glaube ich, Daniel Dankemeyer engagiert hat. Dass
Race
er sich,
Chef.
Race Chef, so. Und einmal die Frage ist ganz einfach. Muss sich Marco Odermatt jetzt anschnallen, weil die Österreicher, sind wir bald wieder wer im Skifahren, weil Daniel Dankelmeier uns jetzt zu Speedgöttern macht?
Muss ich das ehrlich machen? Ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr dazu gehört als einen Dani Dankelmeier, der die Jugend an die Hand nimmt. Ich glaube aber, dass es gut ist. Ich finde es toll, wenn Athleten ihr Wissen weitergeben. Ich finde es auch wichtig, weil du zu denen aufschaust und auch ein bisschen mehr, du bist noch näher dran an den ganzen Rennen stehen. Ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr passieren muss beim
ÖSV. Und ich habe mir übrigens gedacht, die Norweger haben maximal gleich viel Einwohner wie Österreich, vielleicht zwei mehr. Schweiz hat weniger Einwohner, ist in jeder Sportart besser als wir. Tschechische Republik hat weniger Einwohner, Wimbledon-Siegerin im Tennis, Fußball mindestens auf Augenhöhe. Amelie, irgendwie, wir brauchen mehr Daniel Dankemeyers in allen Facetten.
Oder wir brauchen mehr Ralf Rangnicks, die da jetzt alles auf Vordermann bringen und die schauen, was da so im Nachwuchs passiert.
Pass auf, ich spreche gleich mit dem Martin Konrad und wir werden noch über Österreich sprechen.
Und hör ich mir an.
Also, ich finde, jetzt ist seine größte Aufgabe von Ralf Rangnick. Weil jetzt kann er nämlich, wenn wir junge Spieler haben, jetzt now's the time, dass er sie reinholt.
Und das macht er auch. Der hat sich dafür verpflichtet und er brennt dafür. Und das ist eine gute Grundlage. Und wie wir gesagt haben in der letzten Folge vor gefühlt 8 Monaten, obwohl es 3 Wochen waren, die Österreicher sind dankbar für dieses WM-Ereignis und sind überhaupt nicht traurig oder wütend oder was auch immer, was man sein kann mit einer Fußballmannschaft, sondern da ist jetzt ein richtiger Grundnährboden, den man schöpfen kann, aus dem man schöpfen kann, weil diese WM doch was hinterlassen hat. Und es wird der Ralf machen.
Besser wird's nicht mehr. Amelie, für heute bedanke ich mich herzlich. Kurze Pause in der Big Show 770.
Werbung.
Herrschaften, das große Finale der Fußballweltmeisterschaft 2026 steht an, aber eben auch das kleine. Und für beide gibt es bei Bet365 Sportwetten natürlich die Quoten. Thomas Tuchel hat ja gemeint, niemand möchte dieses Match spielen am Samstagabend 21 Uhr, aber es wird gespielt werden und die Buchmacher von Bet365 Sportwetten haben die Franzosen da klar vorne mit einer Quote von 1,9 für den Sieg. England, Sieg wäre genau das Doppelte, nämlich 3,8 und für ein Unentschieden gibt es bei Bet365 Sportwetten ebenfalls die Quote von 3,8. Das Finale ist ausgeglichen, aber gar nicht so wahnsinnig viel ausgeglichener, geht es zumindest nach den Buchmachern von Bet365 Sportwetten, denn Spanien, Weltmeister von 2010, ist Favorit mit 2,25 gegen den Weltmeister von 1978, 1986 und 2022 Argentinien. Die Quote bei Bet365 Sportwetten auf den Sieg von Argentinien ist 3,5, für ein Unentschieden gäbe es eine 3,0. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App runter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Und ganz wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB und nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Das ist die Big Show 770 und gerade haben wir so eine angenehme Zeit mit Amelie Stiefvater verbracht. Das hat Thomas Wagner, weiß das natürlich. Ja, wenn man mit Amelie spricht, ist die Stimmung immer prächtig. Guten Morgen, lieber Thomas.
Ich kann dir nur in allen Punkten recht geben. Schönen guten Morgen, lieber Jens.
Und guten Morgen, lieber Martin Konrad nach Graz.
Guten Morgen.
Und jetzt ist die Jagdsaison eröffnet. Nach diesem 1:2 von England gegen Argentinien habe ich den Eindruck, Thomas. Und nicht nur in England, wo sehr viele Leute darauf gewartet haben, dass genau das passiert, sondern auch in Deutschland, wo offenbar auch sich Thomas Tuchel es sich mit vielen Leuten verscherzt hat, durch seine Art, womit auch immer. Und jetzt ist alles fair game und das dünkt mich 10-mal so viel, wie es bei Julian Nagelsmann war. Thomas, was machst du aus dieser Situation? Ist diese Kritik berechtigt? Hängt es mit der Person Tuchel zusammen, dass sie so exorbitant ausfällt, wenn man jetzt ein bisschen in die sozialen Medien schaut? What do you make of it, Thomas?
Also erst einmal vielen Dank, dass du dieses Thema direkt ansprichst, weil es mich auch tatsächlich bewegt rund um dieses Spiel. Erstens mal ein beeindruckendes Comeback der Argentinier, die nachher mit einer Wucht gespielt haben, die unfassbar war, angeführt vom Zauberzwerg. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, dass dieser Finaleinzug der Argentinier verdient ist. Was jetzt gerade mit den Engländern und vor allen Dingen mit Thomas Tuchel passiert, finde ich rätselhaft und teilweise unverschämt. Wer sich da alles jetzt bemüßigt, seinen Sermon dazu abzugeben, wie da gestern gewechselt wurde, das finde ich unfassbar. Das sind dann irgendwelche Typen, die zu Hause 3 Tüten Chips fressen während eines solchen Spiels und 2 Flaschen Cola trinken und dann darüber sich echauffieren, dass die Engländer ja nichts mehr nach vorne gemacht haben. Also ich halte nun mal fest, England fährt nach 4 Spielen nach Mexico City in 2240 Meter Höhen, wo jeder Sportmediziner sagt, das ist der absolute Wahnsinn während eines Turniers, spielt da 1 Stunde in Unterzahl gegen Mexiko, hat danach eine Verlängerung gegen Norwegen und hat 3 Spieler mit Montezumas Rache. Also Declan Rice, der sah gestern aus wie der Tod auf Rädern in den letzten 10 Minuten. Dann führen die Engländer 1-0. Natürlich haben sie nichts mehr nach vorne gemacht, aber es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt nichts mehr machen. Sie konnten nicht mehr und die Argentinier haben All-In gespielt nach 0-1. Und dass du dann sagst, ich verstärke meine Abwehr mit jemandem wie Dan Byrne mit 5er-Kette und hoffe irgendwie auf der allerletzten Felge ins Ziel zu kommen, das ist meiner Meinung nach schon legitim, dass ein Spiel so läuft, dass du nur noch 12% Ballbesitz hast. Das war nicht gut von den Engländern, das wird auch keiner behaupten von ihnen selber. Aber dass die Dynamik eines solchen Spiels dann laufen kann und dass jetzt alle über Tuchel herfallen, falsch gewechselt, die Engländer haben keine Spieler, die ein Spiel gewonnen. Ich meine, die sind immerhin ins Halbfinale gekommen und haben gegen den Titelverteidiger 2-1 verloren. Also mich kotzt es an und ich habe auch das Gefühl, und da bin ich bei dir, dass hier einige schon private Rechnungen mit Tuchel begleichen wollen, der natürlich alles andere als ein einfacher Zeitgenosse ist.
Martin, Thomas spricht diese Dynamik an und das ist halt, finde ich, manchmal so. Das war nicht das erste Fußballspiel so, wo eine Mannschaft dann, ja, die führt noch dazu in so einem wichtigen Spiel. Das dreht sich dann halt dann einfach. Ja, die Engländer, finde ich, die konnten ja gar nicht mehr so weiterspielen, unter Anführungszeichen, wie davor. Weil die Argentinier sich einfach dann mit diesem 0-1 komplett gewandelt haben, oder?
Ich finde, Thomas hat alles gesagt, hat sich auch ein wenig in Rage geredet und ja, man merkt ihm an, es trifft ihn, ja, dass Tuchel da kritisiert wird. Aber ich kann es jetzt nur wiederholen, England war platt, aber platt aus 2 Gründen. Einerseits, Thomas hat schon erzählt, auch eben physisch. und zum anderen der Gegner. Und das muss man auch einmal anerkennen. Das war schon außergewöhnlich und nicht zum ersten Mal, aber das ist eben dann auch eine Qualität einer Mannschaft und deswegen gibt es dann auch keine Diskussion, dass die bessere Mannschaft ins Finale kommt. Und dass man dann diskutiert vielleicht über Trainerentscheidungen, das ist ja nachvollziehbar, ja. Ob nicht vielleicht ein Saka, ein Madueke als Entlastung kommen kann, das kann man ja durchaus sagen, aber das ist ja deswegen nicht ein Fehler von Tuchel, der noch dazu, wie es der Thomas auch richtig gesagt hat, dafür gesorgt hat, dass England wieder mal glaubt, dass man sogar einen Titel holen kann. Also insofern muss man einfach anerkennen, dass am gestrigen Tag der Gegner deutlich mehr Körner hatte, deutlich mehr im Tank hatte und auch eben das bessere Team war. Das war nur eine Frage der Zeit. Und wenn es 1-1 in die Verlängerung gegangen wäre, wie soll England die 30 Minuten überstehen, ohne ein Gegentor zu bekommen? Also die sind so hineingedrängt worden, dass ich die letzten 20 Minuten schon gedacht habe, da muss schon sehr viel Glück kommen. Hatten sie auch zunächst mit den Aluminiumtreffern, dass du das über die Zeit bringst. Insofern ist das Ergebnis so, wie es eigentlich auch durchaus gerecht sein soll, dass die zwei Teams, die besser waren in den Halbfinalspielen, jetzt auch im Finale stehen.
Man muss diese Frage natürlich eigentlich Kai Dittmann stellen, aber ich stelle sie trotzdem dir, Thomas. Das 1-1 war ein Fehler von Pickford, oder? Ist nicht gut gestanden im Tor.
Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die es immer gibt. Kannst du mit Pickford einen Titel gewinnen? Für mich ist die Frage schon fast unverschämt. Ich glaube, das ist jetzt sein fünftes großes Turnier. Er ist zweimal bei einer WM im Halbfinale gewesen mit seiner Mannschaft, plus das Viertelfinale aus gegen Frankreich in Katar und hat zwei Europameisterschaftsendspiele erreicht. Ich finde, Pickford hat gestern ein paar gute Paraden gezeigt. Ich finde, er hat insgesamt auch ein ordentliches Turnier gespielt. Ich fand ihn gegen Norwegen und Mexiko sehr präsent. Aber das Tor gestern, das darf man ihm schon ankreiden. Ich glaube, er steht nicht gut und deshalb sieht er ihn auch zu spät. Also das 1-1 kann ein Weltklasse-Torwart an einem guten Tag sicherlich halten. Ich halte ihn trotzdem für einen internationalen Keeper. Aber auch das ist das Ding. Martin hat es vollkommen richtig gesagt. Sie hatten schon zweimal Alu-Glück. Und für mich ist zum Beispiel auch das beispielhaft, ist das 2-1. Die Engländer stehen im 16er mit 4-3 in Überzahl und da stehen die zwei größten Spieler, beziehungsweise, also Byrne steht davor, da steht Stones, dahinter steht noch der Rechtsverteidiger und der geht halt so auf den Kopf von Martinez, den kannst du einfach dann auch nicht mehr verteidigen. Und die Flanke kommt wieder von Messi, der ein unfassbares Turnier spielt. Also dann müssen wir auch mal die individuelle Klasse der Argentinier und auch gerade von Messi anerkennen, der für mich noch stärker wirkt als vor 4 Jahren. Und dem, glaube ich, tut es richtig gut, dass er bei Inter Miami nicht permanent auf dem höchsten Niveau, wie vielleicht in der Premier League gefordert wird. Auch ein De Paul, der spielt in Amerika, Paredes spielt in der Heimat. Die wirken einfach jetzt auch in der Endphase des Turniers frischer, die Argentinier, muss man sagen.
Nur ein Gedanke noch zu Pickford. Ich finde, er hat gestern 2-3 Top-Paraden gehabt und auch in den Spielen davor. Und ich finde, beim 1-1, aber auch beim 1-2 ist aus meiner Sicht, bei scheidenden Sicht, die Engländer lassen sich viel zu weit nach hinten drücken. Keiner geht raus, geht auf den Ballführenden beim 2-1 auf Messi und beim 1-1 Fernandes nach einem Eckball. Sind alle im Strafraum und keiner ist in der Nähe und der Bellingham kommt dann zu spät. Also ich finde, sie haben sich da viel zu weit zurückdrängen lassen. Das ist natürlich das Problem. Es ist leicht in der Theorie, das zu besprechen. Aber da kann ich dann natürlich dem Torhüter, der hätte vielleicht hier noch die Fehler seiner Vorderleute ausbessern können, aber das ist dann für mich keiner Fehler, wo ich sage, der ist verantwortlich dafür, dass dieses Spiel kippt.
Es war ja vor dem Turnier die Rede, wen Thomas Tuchel vor allen Dingen nicht mitgenommen hat, mit Cole Palmer, mit Phil Foden, mit Harry Maguire. Aber ich glaube, die sind nicht abgegangen, Martin. Aber das Team, wenn Declan Rice, so wie Thomas sagt, und das war ja schon im Spiel gegen Norwegen so, ja, wenn der nicht bei 100% ist, dann finde ich, dass dieses Mittelfeld auch einfach nicht gut genug ist, aber dass die Engländer dann halt auch niemanden haben, egal ob jetzt die dabei waren oder nicht, die... Ja, ein Rodri zum Beispiel, ja, der mir bei dieser WM wieder sehr gut gefällt und ein Pedri in Normalform würde mir noch besser gefallen. Aber die Engländer sind einfach nicht besser als das. Und das ist ja gut, die sind Halbfinalisten. Aber ich glaube, die sind nicht besser als das, was wir gesehen haben, Martin. Würdest du da zustimmen?
Dein vorletzter Halbsatz war entscheidend. Sie waren im Halbfinale und ich finde, dass sie teilweise sehr gut gespielt haben. Auch mit Ballbesitz, also im Ballbesitz mit dem Ball. Ich finde einfach, in einem Halbfinale, so wie gestern, passieren eben dann Dinge und sie haben 1-0 geführt. Und ich kann mich nicht erinnern, wann England zuletzt in einem Halbfinale 5-6 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit praktisch im Finale gestanden ist. Ich glaube, das war das letzte Mal 1966, weil dann sind sie auch ins Finale gekommen. Das heißt, ich würde hier schon das Glas Wasser halb voll sehen und nicht halb leer.
Okay.
Vollkommen richtig. Bin ich auch bei Martin nochmal. Wenn man das Halbfinale einer WM erreicht, dann kann das kein schlechtes Turnier gewesen sein. Das war früher übrigens auch die Benchmark für einen deutschen Nationaltrainer. Halbfinale hast du deinen Job behalten und wenn du vorher ausgeschieden bist, das muss man sich mal vorstellen. Ob der Herberger Schön oder Vogt siehst, dann warst du weg. Und sie haben ein Spiel gegen den Kongo gedreht. Davon musst du ausgehen. Sie haben in Mexiko ein unglaubliches Spiel gewonnen und sie haben starke Norweger eliminiert. Deshalb kann es kein schlechtes Turnier sein. Und Martin hat auch recht. Wir reden hier über, sagen wir mal, 5 plus 3, 4 Minuten Nachspielzeit. Also wir reden hier über eine Zeit von 7, 8 Minuten. Die kannst du auch im DFB-Pokal als unterlegenes Team mal gegen einen starken Gegner überstehen. Warum soll das nicht mit Pickford und Byrne und denen auch klappen? Dass, wenn das 1-1 fällt, ist nur eine Frage der Zeit, ist, wann das 2-1 fällt. Auch das ist richtig. Ich für meinen Begriff würde sagen, Tuchel hätte die Chance verdient, die Heimeuropameisterschaft noch zu spielen. Da ist dann England für mich ein natürlicher Favorit. Die Frage ist, wie viele in England haben, auch mit ihm in München zu kühlen. Er hat natürlich auch da nicht alle immer mitgenommen, das muss man sagen. Und man kann auch darüber sprechen, ob du nicht vielleicht auch das Verrückte eines Carlton Palmer zum Beispiel mitnehmen musst, ob du vielleicht nachher auch einen Harry Maguire noch hättest haben können, der bisher gute Turniere gespielt hat mit England. Da kannst du immer drüber reden, aber unterm Strich bleibt für mich eine gute Weltmeisterschaft der Engländer, keine sehr gute, sonst hättest du den Titel geholt.
So, wie wird dieses Finale ausschauen am Sonntag, Martin? Die Spanier, ich weiß, es langweilt viele, der Spielstil der Spanier. Ich feiere das mittlerweile wieder, obwohl ich dieses Team bei Weitem nicht so gern mag wie das von 2010. Aber das war natürlich einzigartig mit Iniesta vor allen Dingen, den ich am meisten mochte aus dem Team, aber auch Xavi natürlich. Aber wie wird dieses Finale ausschauen? Die Argentinier werden ja nicht diesen unter Anführungszeichen Zugriff bekommen, weil die Spanier den Ball viel schneller loswerden. Also diese ganzen dreckigen Einlagen, die mir nicht gefallen haben von den Argentiniern, das war wie Paraguay mit besseren Spielern bis zum 1-0. Was erwarten wir für ein Finale? Was erwartest du für ein Finale, Martin?
Also das wird, die Argentinier werden mit ihrer Physis genauso sein wie jetzt beim Halbfinale gegen England. Also da sind ja Raubritter dabei wie Simeone. Ich meine, Nomen ist Omen, könnte man sagen. Ja. Hatten wir schon mal gesehen vor Jahrzehnten vom Vater. Aber auch der Enzo Fernandez natürlich und so weiter und so fort. Aber ich wollte nur sagen, das wird trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe sein. Also ich würde sagen, hätte England den Einzug geschafft, ist für mich Spanien der klare Favorit. Diesmal muss ich sagen, jetzt mit Argentinien als Gegner. Diese Mannschaft ist ein Mentalitätsmonster. Diese Mannschaft hat bewiesen, dass sie immer zurückkommen kann, dass man mit ihr immer rechnen muss in jeder Phase des Spiels und das macht sie auch so gefährlich. Das ist das Argentinien. Und zu Spanien muss ich sagen, Jens, das ist allerhöchste Fußballkunst.
Ja,
jeder einzelne Spieler den Ball behandelt, in jeder Drucksituation sich lösen kann gegen Frankreich. Und jetzt kommt's, der Unterschied ist ja zu Frankreich gewesen, dass es dort Spieler gibt wie Euer Sabal, wie Baena, aber auch wie Jamal, die auch nach hinten arbeiten, die auch Pressing auslösen, im Gegensatz zu den Herren Dembélé und Mbappé, die einfach dann Riesenräume den Spaniern auch gestartet haben. Das heißt, auch Spanien verfügt, was heißt auch, Spanien verfügt über alles und ist natürlich, am Ende geht es um ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner, denn es geht um einen Titel und nicht darum, dass man sagt, sie sind die am allerschönsten spielen. Abgesehen davon finde ich ohnehin, dass sie sehr, sehr schön spielen und ich wüsste nicht, wer das noch besser kann. Also ich sage, Spanien leichter Favorit, aber mit diesem Gegner ist alles möglich.
Thomas?
Ja, ich finde, kann mich allem nur anschließen. Ich finde unglaublich, wie Spanien das Mittelfeld dominiert hat gegen die Franzosen. Also Rodri ist wieder der alte Rodri. Du hast Fabian, der sogar Petri verdrängt hat und du hast halt Spieler, die permanent nach hinten arbeiten. Selbst ein Jamal arbeitet nach hinten, ein Oyarzabal arbeitet nach hinten. Die Abwehr steht sehr, sehr gut und das Krasseste war ja, du kannst ja immer mal einen schlechten Tag haben, aber die Franzosen hatten ja keine einzige große Torchance. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Und die Spanier frustrieren dich dann einfach. Sie verdichten alles und sie können ja selber Fußball spielen. Es ist ja eben nicht so, dass Spanien hinten drin steht wie England gestern am Schluss, sondern die halten den Ball dann einfach in ihren eigenen Reihen und zermürben den Gegner. Deshalb ist Spanien, von dem, was ich gesehen habe, sicherlich der Favorit. Ich muss aber jetzt fast festhalten, das wird natürlich am Sonntag so sein, dass in New York 60.000 Argentinier wahrscheinlich sein werden. Und das ist nicht nur Pathos. Wenn die das Trikot anziehen, da passiert was mit diesen Jungs aus Argentinien. Und es würde mich nicht wundern, wenn alle vorher auf Spanien halten und Argentinien das Ding dennoch zieht. Argentinien hat viele Widerstände übergeben und hat eigentlich für mich gegen Kap Verde und Ägypten auch nicht gut gespielt. Aber sie haben den besten Spieler der aktuellen Geschichte und wahrscheinlich auch einen der drei besten aller Zeiten bei sich, der in Bestform ist. Und sie haben Jungs, die kommen, wie Lautaro, wie Alvarez. Sie haben Mentalität. Sie haben einen, übrigens, über den redet gar keiner. Der Trainer ist ja eine Sensation von Argentinien. Der gewinnt ja einfach jedes Turnier, was er spielt, Scaloni. Also von daher würde ich jetzt rein von der Emotion, vom Gefühl, würde ich auf Argentinien tippen.
Nur ganz kurz, Thomas, wer ist der Dritte bei den Top-3-Spielern? Den zweiten kenne ich. Aber wer ist der Dritte?
Maradona, Messi und dann hast du, ich habe Pelé nicht spielen gesehen. Ja. Ich tue mich immer schwierig, da so Zeiten zu verteilen. Aber deshalb sage ich einfach, Messi ist für mich auf Augenhöhe mit Maradona angekommen, spätestens mit diesem Turnier. Also das ist Wahnsinn, was der da spielt.
Ja, kann ich nur zustimmen mit 39, diese Qualität. Denn du siehst ja den Unterschied, wenn ich dann sage, der Ronaldo bei Portugal, die oft zu zehnt gespielt haben, weil der immer offensichtlich spielen musste. Und dann siehst du Messi, aber was der auch arbeitet, wie der mit 39 bei so einem Turnier in den letzten Minuten auch noch diese Assists leistet und wie er gedanklich spielt das alles. Also das ist schon herausragend und das ist natürlich phänomenal. Und das zeigt eben auch, dass er seit Jahrzehnten und mittlerweile zwei Jahrzehnten einfach eine die prägende Persönlichkeit im Gesamtfußball dieser Welt ist.
So, jetzt kommt noch ein schwieriges Thema. Thomas, wir haben noch 12 Minuten mit dir. Und ich weiß, du kennst Jürgen Klopp seit vielen Jahren. Ich glaube, seit 2006, wo ihr gemeinsam schon gearbeitet habt. Ihr wart jetzt gemeinsam bei Magenta. Deshalb stelle ich die erste Frage dazu mal dem Martin. Martin, hat irgendjemand schon mal eine bessere Verhandlungsposition gehabt, egal in welcher Sportart, als Jürgen Klopp im Moment? Weil es nicht einmal scheint, als ob es irgendwo einen Alternativkandidaten gibt. Im Grunde genommen, er wird hofiert ohne Gleichen. Er sagt, ja, möchte schon machen, aber bringt mal her. Also ich finde das schon erstaunlich, wie der DFB, der jetzt über Nike im nächsten Jahr wieder viel Kohle hat. Aber wie von außen betrachtet, ich bin ja, wie du, besitze ich auch einen österreichischen Pass. Mich amüsiert das fast ein kleines bisschen, dieser Bewerbungsprozess, der keiner ist. Wie siehst du das?
Also ich glaube, an Franz Beckenbauer wird er nicht herankommen. Der hat immer die allerbeste Ausgangsposition gehabt.
Das stimmt, ja. Ja.
Aber natürlich ist es gut. Da kann man natürlich immer diskutieren, wenn der DFB quasi einen Tag nach dem Ende von Julian Nagelsmann irgendwie schon mitteilt, dass Klopp der Top-Kandidat ist, dann schränkst du dich natürlich auch ein, sage ich einmal. Aber Geld werden sie übrigens brauchen, weil wenn ich höre, dass es ein deutliches Minus gibt nach dieser Weltmeisterschaft, dann wirst du auch neue Einnahmen benötigen. Das ist der Hoffnungsträger und er ist ja auch ein Menschenfänger und ich glaube, das wird auch wichtig sein. Aber auch für ihn wird das Neuland sein, denn bis jetzt hat er sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren Mannschaften, und zwar Clubmannschaften, betreut. Und das ist dann doch, so spannend es für alle ist, irgendwie auch für das eigene Land vor allem, für das Heimatland, als Teamchef zu arbeiten. Es ist dann trotzdem eine andere Situation, wenn du zumeist 10 Tage, nun erstmals im September sogar 20 Tage eine Mannschaft betreust und dann natürlich nicht diesen Einfluss nehmen kannst wie beim täglichen Training. Also insofern wird es spannend sein, aber er ist der große Hoffnungsträger. Und ich habe, glaube ich, auch im Rahmen von Sportradio 360 schon vor ein paar Tagen oder Wochen gesagt, nur an Klopp allerdings wird es auch nicht liegen. Ja, es müsste schon auch inhaltlich, denn er spielt ja nicht, auch inhaltlich ein bisschen was passieren. Und ja, also es ist schon eine Mammutaufgabe, aber immerhin gibt es Optimismus, was ja die Grundvoraussetzung ist.
Was, Thomas, kann inhaltlich passieren? Weil Jürgen Klopp wird ja nicht sagen, pass auf, jetzt ab der U10 spielen wir jetzt, machen wir es wie die Spanier. Also er könnte es vielleicht sagen, aber das halte ich für schwierig im DFB. Wir haben ein Spielsystem und das muss doch alle Junioren Riegen durchgehen. Was könnte passieren, wenn jemand wirklich so viel Hausmacht mitbringt, wie Jürgen Klopp es nun mitzubringen scheint?
Ja, du hast natürlich in einem Punkt absolut recht. Durch die schlechten Turniere der letzten Zeit hat Jürgen Klopp eine hervorragende Ausgangsposition. Da bin ich vollkommen bei dir. Die hatte Julian Nagelsmann allerdings auch. Klopp wird nicht nach links und nach rechts gucken. Der wird sein Ding ganz klar durchziehen. Denn klar ist, du kannst jetzt sagen, wenn er Deutschland mal wieder in ein Halbfinale bringt, dann liegt ihm das Land zu Füßen. Aber er kann ja auch wie Löw in der Endphase, wie Flick und wie Nagelsmann, er kann ja auch was verlieren, wenn wir einfach keine Renaissance schaffen. Was er schaffen wird, glaube ich, er kann sich ja keine Spieler schnitzen. Als Nationaltrainer hast du nur die mit deinem Pass. Wofür er sorgen wird, das wird sein, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich marschiert, 90 oder 120 Minuten, die eine Intensität auf den Platz bringen kann, wie sie diese deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall nicht auf den Platz bringen konnte. Wir waren körperlich in jedem Spiel unterlegen, also was die Athletik und Intensität angeht. Ich weiß nicht, ob wir dann dieses Adaptieren des Trainingslagers in Winston-Salem vielleicht im Halbfinale gegen Dallas mal gebraucht hätten, diese schwüle Hitze. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Platz war, um sich da vorzubereiten. Also, er wird Spieler nehmen, die, guckt euch Lukas Piszczek an, der war Stürmer Nummer 4 bei Hertha BSC. Dann ist irgendwann Jürgen Klopp, sind ihm seine Laufdaten in die Hände gefallen. Dann hat er den zum Rechtsverteidiger umfunktioniert, der mit Schmelzer auf den Seiten rauf und runter marschiert ist, dass es gekracht hat. Und so wird eine Nationalmannschaft spielen, eine deutsche. Ähnlich den Amerikanern in den ersten 4 Spielen, die ja auch spielerisch nicht überragend sind, aber die marschieren können. Und das kann dann reichen in einem Turnier mit 2, 3 taktischen Kniffen und vielleicht einem Wirtz oder einem Havertz, der dann in Weltklasseform ist, um auch in ein Halbfinale eines großen Turniers einzuziehen.
Erwartest du, Thomas, dass irgendjemand von sich aus, Kimmich meinetwegen, hat noch kein gutes Turnier gespielt, zumindest erinnere ich mich an keins mit der Nationalmannschaft, dass solche Leute vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung stehen oder stehen die dann erst recht zur Verfügung, wenn Klopp wirklich Trainer werden sollte?
Also Kimmich hat, das muss man der Fairness halber sagen, 2016 eine gute EM gespielt als Rechtsverteidiger mit Halbfinale und 2017 den Confed Cup mitgewonnen. Und das war's dann mit guten Turnieren. Und ich glaube auch nicht, dass er der richtige Kapitän für diese Mannschaft ist. Da bin ich bei dir. Das ist kein Zufall, dass du als Führungsspieler 5-mal das Halbfinale nur mit dem Fernrohr siehst. Kimmich wird niemals zurücktreten. Ich glaube auch nicht, dass Klopp auf ihn verzichten wird, weil er natürlich bei Bayern internationale Klasse verkörpert. Das ist gar keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass über das Amt des Kapitäns nochmal nachgedacht wird. Und ich glaube, dass für Spieler wie Rüdiger, Sané, Goretzka, also diese verlorene Generation in der Nationalmannschaft, dass da Schluss ist. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Spieler wie Paul Nebel da auftauchen werden. Ich glaube, dass ein Petrosa, Rechtsverteidiger beim KSC, da auftauchen wird. Spieler, die jetzt noch gar keiner so richtig auf der Pfanne hat, die aber von Klopp aufgebaut werden, weil sie eins können, marschieren, marschieren, marschieren und den Willen haben, diesen Klopp-Fußball auch zu spielen.
Was hat nochmal Ernst Happel über den Sportskameraden Watzinger, was glaube ich, gesagt, oder, Martin? Kicken wird dem nicht beibringen können, aber rennen das schon irgendwie so.
Na, der Junge von der Alm, hat er gesagt. Der Junge von der Alm, was war das?
Ja, wir müssen, Martin und ich sprechen gleich noch ganz kurz. Ja, bitte, Martin, bitte, bitte.
Nein, ich wollte nur, du willst nur sicher über Österreich sprechen.
Da ja, machen wir mal gleich, wenn, ja,
natürlich. Ja, aber natürlich. Da würde ich schon noch gerne den Thomas seine Meinung hören. Der war ja immerhin bei der WM direkt dabei und da wird er auch über Österreich den einen oder anderen Gedanken haben. Und es ist immer schön, auch von außen etwas zu hören, denn das finde ich zumindest, weil in Österreich ist ja alles super.
Ja, Moment, Thomas, bevor du zu Österreich kommst, nur eine Frage. Jonas Urbig. Alle Experten sagen, nicht alle, aber 92 sagen, es muss der Urbig jetzt auf jeden Fall werden, der im letzten Jahr 5 Spiele bestritten hat oder 7, der im kommenden Jahr dann vielleicht 20 bestreiten wird. Ist das auch deine Meinung? Du kennst ihn ja auch aus seiner Zeit, bevor er zu den Bayern gekommen ist.
Also ich kann das gar nicht verstehen. Natürlich ist Urbig ein Riesentalent und wird wahrscheinlich eine große Karriere machen, aber dass der jetzt schon als klare Nummer 1 gehandelt wird, ich bin bei dir, er hat letztes Jahr, glaube ich, 12 Spiele gemacht, befremdet mich. Wir haben ja schon auch noch ein paar andere ganz gute Torhüter. Und über die nächsten 2 Jahre kannst du auch zum Beispiel über Ter Stegen nochmal nachdenken, wenn er jetzt bei Ajax spielt und jetzt gesund ist. Ein Baumann hat eine gute Qualifikation gespielt. Du hast einen Atubolo, der ist Stammkeeper 3 Jahre, der war im Europa-League-Finale und ist U21-Keeper. Also warum das jetzt direkt Urbig sein soll, erschließt sich mir nicht, ohne dass ich ihn jetzt aus dem Kreis der Kandidaten ausschließen würde. Und dann noch zur Frage meines hochgeschätzten oder höchst dekorierten Kollegen aus der Alpenrepublik. Ich habe mein Tippspiel bei uns bei RTL Magenta verloren, weil ich, jetzt hör zu Martin, in der Vorrunde Gruppensieger Österreich getippt habe. Plus ein 1:1 gegen Argentinien. Und diese 6 Punkte fehlen mir jetzt, um das Ding zu gewinnen. Ich muss es ganz klar so ausdrücken. Ich hätte besser dich mal vorher gefragt. Ich war, glaube ich, noch ein bisschen benebelt von der Europameisterschaft der Österreicher, bis auf das entscheidende Spiel gegen die Türkei. Da haben sie es ja nicht gezogen, das muss man auch sagen. Und ich hatte eigentlich im Vorfeld so ein bisschen die Hoffnung, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat. Am Ende muss ich sagen, trotz des Dramas gegen Algerien, ich finde, sie haben einen Rückschritt gemacht. Ihnen hat das Außergewöhnliche gefehlt. Das hatte natürlich auch ein bisschen was mit Verletzungspech zu tun. Aber die Mannschaft, wie ich sie gesehen habe im Spiel gegen Spanien und noch gegen Argentinien, Da wirken für mich ein Posch, ein Leimer, auch ein Schlager, ein Seiwald. Die wirken für mich alle, als wenn die schon 180 Spiele in den Knochen hätten. Da war gar keine Dynamik, dieses Feuer, Spiele abzu. Ich glaube auch, dass das Pressing-System sich mittlerweile völlig überholt hat im Weltfußball, weil zu viele dagegen ein Mittel finden. Und klar, wenn ich einen Banner sehe, wenn ich den jungen Unaussprechlichen aus Dortmund sehe, dann habe ich schon Hoffnung. Aber ich glaube, dass man vor 2 Jahren eine große Chance vertan hat, aus österreichischer Sicht zumindest ins Halbfinale zu kommen. Und dass das schon jetzt auch wieder ein bisschen Zeit braucht. Und ich weiß nicht, ob Rangnick noch dafür dann dieser Wundermann ist. Auch der muss sich da neu erfinden und hatte ja bisher uneingeschränkte Macht wie ein Herrgott bei euch. Ich bin gespannt, wie es mit der Personalie weitergeht.
Na, super zusammengefasst. Tut mir leid, dass wieder mal die Österreicher schuld sind, dass du hier nicht den Checkpoint abräumen konntest.
Ja, aber aber ja. Es spricht schon auch für Thomas, dieses Gottvertrauen in Österreich, das hat er
nicht. Das stimmt. Aber er hat mit einem Satz richtig gesagt, seit dem Türkei-Spiel vor 2 Jahren gibt es keine Weiterentwicklung. Das sehe ich ja genauso. Die Nations League, kein Aufstieg, auch im Playoff nicht gegen Serbien, peinlich ausgeschieden oder eben nicht aufgestiegen und in der Quali in einer leichten Gruppe mit Ach und Krach gerade noch zur WM gekommen. Und dort hat der Thomas ohnehin alles gesagt. Also die 2 Jahre waren jetzt eben, das Problem ist, bis 2024 Achtel Finale top, aber seither maximal Stagnation. Und das ist bedauerlich. Aber, und das wollte ich nur sagen, und jetzt freuen sich natürlich alle unter Anführungszeichen, weil Spanien und Argentinien im WM-Finale sind. Und gegen wen hat Österreich verloren?
Ganz genau.
Ja. Das sind die beiden. Das sind immer die großen Fehler. Ja, weil jetzt glauben sie ja, sie sind quasi gegen die 2 Besten ausgeschieden und das kann ja passieren.
Und deshalb muss ich sagen, WM-Dritter, jetzt schon Österreich. So, das kann man auch sagen. Und was ich am Ende, bevor ich mich aus dieser wahnsinnig geilen Runde verabschiede, festhalten möchte, es stehen ja, glaube ich, jetzt die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste im Finale. Das gab es ja auch noch nie. Und dieser Weg wurde ja extra so gewählt, dass wenn beide ihre Gruppen gewinnen, dass sie erst im Finale aufeinandertreffen. Du hattest ja auch die 3 und 4 auch im Halbfinale. Aber interessant ist ja, wenn einer von beiden gepatzt hätte in der Vorrunde, hätte es dieses Spiel ja schon im 16. Finale gegeben. Ja, denn das waren ja die beiden Gruppen. Das finde ich interessant. Das war ja durchaus auch, gerade weil die Spanier sich ein bisschen schwer getan haben, gar nicht unrealistisch. Und am Ende muss ich aber trotzdem sagen, freue ich mich auf das Finale. Ich hätte es mir mit England gewünscht. Aber ich finde schon, dass die beiden Mannschaften, die jetzt im Finale sind, dort auch verdient sind.
Gut. Thomas, ich muss Martin noch mit 1, 2 österreichischen Fragen quälen. Aber Thomas, vielen, vielen Dank.
Wie immer mit euch ein großes Vergnügen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ja, Martin. Ist es... Ich habe ja doch ein gewisses Vertrauen noch. Ich habe großes Vertrauen noch in Ralf Rangnick. Und ist es jetzt eher, für mich ist fast eine große Chance jetzt. Da muss jetzt ja was passieren, ohne Arnautovic. Aber gibt es Spieler, die du viel besser kennst, die du jede Woche in der Bundesliga siehst? Ich finde den Warner gut. Der war ja als Junger schon sehr, sehr cocky, wie mir berichtet wurde, aber der kann auch was. Chukwuemeke, der spielt zu wenig aus meiner Sicht, also der rennt so, aber schön, wenn wir jemanden haben, der schnell rennen kann. Aber gibt's, wo ist unsere nächste Generation, Martin? Und glaubst du, dass Ralf Rangnick da, ich glaube, ohne Pressing werden wir auch nicht auskommen, aber wenn man sieht, wie die Spanier draufgehen, wenn die den Ball verlieren, also ein bisschen Pressing muss schon dabei sein.
Naja, das ist klar. Aber du hast nicht diese Qualität am Ball, wie eben zum Beispiel Spanien, wirst du auch nie haben. Muss man auch nicht haben, sage ich ganz ehrlich. Österreich hat ja auch andere Erwartungshaltungen, ja, auch wenn es natürlich ein paar Phantasten gibt. Nein, mehrere Punkte hast du angesprochen. Die nächste Generation, die ist jetzt nicht so. Wir sind nicht so wie Frankreich, wie Spanien, wo es quasi immer weitergeht. Ja, du siehst das ja in Deutschland, auch großes Land, Schwierigkeiten, Veränderungen hinzubekommen. Das hat Österreich nicht. Die nächste Generation wird es in der Form nicht geben. Ich glaube auch gar nicht, dass du diese ganz großen Veränderungen benötigst. Ich finde, man muss über die Personalie Alaba diskutieren, der einfach läuferisch in der Rückwärtsbewegung seine großen Defizite auch bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt hat und überdüncht das mit Ballbesitz, Flanken zuspielen, die natürlich dann sehr gut sind. Das ist ja klar, aber das ist eben nur ein Teil des Spiels. Da bin ich gespannt, wie mit dieser Personalie umgegangen wird. Da gibt es Parallelen, sage ich einmal, wenn ich dann Portugal sehe mit Ronaldo, ob er da auch von sich aus erkennt, dass er vielleicht auch zufrieden sein muss, wenn er nicht immer spielt. Und ansonsten liegt es vor allem auch, finde ich, schon am Teamchef, mit dieser Mannschaft auch die richtigen, erstens natürlich die richtige Aufstellung zu finden für die jeweiligen Gegner. Da kann man auch immer diskutieren, auch wie bei welchem Spiel er auf wen gesetzt hat. Und es muss schon auch die Mentalität sein und, was der Thomas auch angesprochen hat, die Physis muss vorhanden sein. Wie kann es sein, dass Österreich in diesen Spielen als einziges von 47 Teams, oder soll es jetzt, ich weiß nicht, bei Usbekistan und Irak auch ein Problem gegeben haben, das habe ich nicht so genau beobachtet, aber als einziges von jenen Teams im 16. Finale, und da waren 32 Teams, und ich habe diese Spiele gesehen, mir ist kein Team aufgefallen, das so platt war wie das österreichische. Und da frage ich mich schon, was in diesen 3, 4 Wochen getan wurde, bevor es losgegangen ist. Österreich war, ist als letztes Team quasi in diese WM gestartet, der Teamchef hat diese Mannschaft rund 3,5 Wochen gehabt, mit seinem Staff, der ja über 20 Personen beträgt. Das sind so Dinge, über die muss man auch nachdenken. Und daran wird es auch liegen, wie dann Österreich die Qualifikation, aber auch die Nations League, Qualifikation 28 und die Nations League spielen wird. Ich würde mal sagen, wird spannend. Kosovo ist ein Gegner, Israel ist ein Gegner im Herbst. Kosovo mit Franco Foda, wird schon einmal eine Herausforderung werden und wird vor allem zumindest auch eine Standortbestimmung sein. Also es ist, ich habe eher die Befürchtung, dass eben vieles zu positiv gesehen wird und dass das blaue Wunder oder das blaue Auge dann schon noch kommen wird im Herbst, wenn dann plötzlich auch da die Ergebnisse nicht da sind. Und dann ist es eben nicht mehr Argentinien und Spanien, wo man sich darauf ausreden kann.
Ja, Franco Foda wird sicherlich ein Volksfest sein. Österreich lästig zu sein, die wären ja fast zur WM gefahren, also Foda mit Kosovo. Ganz spezifisch habe ich noch eine Frage, weil du natürlich diese Dinge weißt. Was ist mit Sascha Kalajdzic, der die einzige Sturm, plötzlich wieder die einzige Sturmhoffnung ist für uns, weil Gregoritsch, super sympathischer Kerl, Arnautović spielt nicht mehr. Also gerade vorne, wen gibt es da noch in der Bundesliga? Also mein Sohn und ich rätseln ja auch rum, wir haben niemanden, der schnell ist. Und da habe ich dann gesagt, es gab doch mal diesen Adamu, der bei Freiburg aber nicht gespielt hat. Was ist aus dem geworden? Also A, was macht Kalajdzic jetzt? Bleibt er beim LASK oder hat er was Besseres?
Nein, der gehört ja Wolverhampton. Der war ja nur geliehen.
Geht er zurück?
Naja, ich weiß nicht, ob die ihn behalten, aber der hat ja noch ein Jahr Vertrag dort. Irgendwas wird schon passieren mit ihm. Also das ist jetzt, sagen wir mal so, hat er ein bisschen Eigenwerbung gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Ich hätte mal mit Gregoritsch und Kalajdzic begonnen, weil das ist ja leider nie der Fall gewesen, weil Gregoritsch kann ja auch sind ja beide nicht nur Stürmer im Strafraum, sondern Gregoritsch ist ja einer, der sich auch zurückfallen lässt. Mit Wanner, mit Baumgartner hast du dann schon Optionen. Ich finde, das große Problem ist nicht, sage ich dir ganz ehrlich, natürlich ist es immer gut, wenn du einen Knipser hast, ja. Aber schau Kane an, wie der sich zurückfallen lässt und so weiter. Also, aber ich finde, das große Problem bei dieser Nationalmannschaft und im österreichischen Fußball, übrigens auch im Clubfußball, ist die Tatsache, dass es keine Flügelspieler gibt. Eben, es wurden nur Pressingmaschinen unter Anführungszeichen ausgebildet in der Akademie. Es beginnt ja jetzt eben diese Veränderung bei Salzburg schon im Nachwuchs, aber das wird noch Jahre dauern, dass du Spieler hast, die im 1 gegen 1 sind, auf den Flügeln. Da war ja Sabitzer der Einzige, der noch versucht hat zu überspielen und zu flanken. Der Rest und der Wimmer ein bisschen mit Schnelligkeit, aber auch nicht mit diesen technischen Fertigkeiten. Aber sonst Flaute. Und du brauchst Spieler über den Flügel. Du brauchst verschiedene Momente und nicht nur eben, dass du durchs Zentrum kommst. Da hast du, finde ich, mit Wann und mit Baumgartner, wenn die fit sind, mit Chukwuemeka, sehr gute Spieler. Und dann hast du eben auch noch zwei mit Gregoritsch und mit Kalajdzic, wo ich sage, das ist schon okay, aber natürlich müssen sie fit sein. Also es ist jetzt nicht vielleicht europäische Topklasse, aber es sollte zumindest so viel sein, dass man unter die Top 20 Nationen ist in Europa, dass man sich eben qualifiziert für die Europameisterschaft und dass man dann vielleicht dort eben auch in die K.O.-Phase kommt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Natürlich, wie immer, Martin. Martin Konrad, Sky Sport Austria. Wir freuen uns schon, wenn die neue Saison losgeht. Wir freuen uns
in wirklich.
In 2 Wochen geht schon los bei uns.
Ja. Bist du gescheit? Ende, also erst 31. Juli, 1. August, 2. August. Genau. Heute am Freitag in einer Woche, also jetzt dann am Wochenende in einer Woche der ÖFB Cup und in 2 Wochen die Meisterschaft.
Ja, bist du deppert? Oh, da bin ich ja noch gar nicht vorbereitet drauf. Da bin ich dann in Graz. Da sehen wir uns einmal, Martin.
Ja, musst du dich melden. Sturm beginnt übrigens, der Vizemeister in Wattens, aber Sturm beginnt schon kommenden Dienstag. Zweite Qualifikationsrunde Champions League mit dem Heimspiel gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian. Das ist eben der Ligaweg. Der würde über 3 Runden sein. Halte ich für ausgeschlossen. Aber wenn man über die Schotten drüber kommen sollte, ist man schon fix in einer Ligaphase, in der Europa League nämlich, auch wenn man danach dann verlieren sollte. Das heißt, wenn man gegen Hartsdorf mit Losheim verliert, dann wird es müßig, weil dann muss man auch noch in die Quali der Europa League und wenn man dort verliert, auch noch in die Quali der Conference League und das wäre ja dann nicht so angenehm.
Also ich sehe das relativ undeutlich, weil Harz ja beinahe schottischer Meister geworden ist. Und erst im
letzten aber die haben viele Spieler verloren. Die wichtigsten Spieler wurden im Sommer abgegeben. Die sind in einem Umbruch. Das gibt Sturm einen Funken einer Chance, aber insgesamt, glaube ich, ist das eine enge Kiste. Vor allem das Rückspiel ist dann in Edinburgh und das wird ein bisschen schwierig werden.
Hat sich bei Sturm irgendwas Positives getan, weil ich nicht aufgepasst habe?
Positiv ist, dass der Kitaschwili jetzt wieder fit geworden ist vor einer Woche. Und sonst würde ich sagen, es ist noch überschaubar an das, was geholt wurde. Ist noch nicht abgeschlossen, das Transferprogramm.
Okay, na bitte, da habe ich noch Hoffnung. Danke Martin, kurze Pause in der Big Show 770. Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.